Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute mit Markus Schwind und Christian Jakob von Brett und Pad.
Ja, herzlich willkommen bei Beeple Talk heute. Gehostet wird der Beeple Talk heute von Brett und Pad. Ja, im Talkroom sind Christian von Brett und Pad und Markus. Und ja, wir wünschen euch allen noch ein schönes neues Jahr. Und wir haben uns heute ein Format überlegt, das nennt sich 10 schnelle Fragen. Jeder von uns hat sich im Vorfeld 10 schnelle Fragen überlegt. Das kann wahrscheinlich auch sein, dass die Fragen etwas länger sind. Aber wir versuchen da durchzukommen. Schauen natürlich, dass wir nicht eine ausufernde Folge machen. Vielleicht werden es nachher nur 7 schnelle Fragen. Aber erstmal hallo an Christian.
Ja, hallo. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Überraschung, weil ich habe nämlich 10 ausufernde Fragen, glaube ich. Wir werden es mal sehen, wie schnell die gehen.
Ja, ich glaube, die heißen auch nur 10 schnelle Fragen, weil ich immer bei gemischtes Hack abkupfere.
Ah, okay.
Die 5 schnelle Fragen immer an den Tommy Schmidt oder an den Felix Lobrecht haben. Von daher 10 schnelle Fragen. Mal gucken, ob es auch 10 ausufernde Fragen sind. Auf jeden Fall spannen wir euch nicht länger auf die Folter und starten direkt mit meiner ersten Frage an den Christian. Christian, dein Brettspielregal. Das ist meine erste Frage. Welches Regalsystem verwendest du und welche Sortierung hast du dir für deine Spiele überlegt und bist du damit zufrieden oder denkst du, oh, da würde ich gern mal im neuen Jahr noch mal ein bisschen rumsortieren?
Ja, also ich habe da das Kallax, also ganz klassisch, wobei ich auch ein, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auch von Ikea irgendein, was ein bisschen schmaler ist für kleinere Brettspiele und die ich hochkant habe. Ich habe mehrere Kallax-Regale im Wohnzimmer, das, wo meine Lieblingsbrettspiele oder die neuesten stehen. Und dann habe ich noch ein paar, wo aussortierte stehen. Und dann habe ich ein Kallax-Regal für Familienspiele und für die Kinderspiele. Also ich habe einige Regale und ja, die Sortierung hat sich immer wieder geändert. Ich war da mal so unterwegs, ja, alles, was von Feuerland ist, kommt in eine Reihe, dann Pegasus. Dann kamen die Expertenspiele ganz nach oben und so weiter. Gar keine Chance mehr. Platz ist rar und ich muss immer wieder neu puzzeln. Und keine Ahnung, alle 3 Monate stehe ich verzweifelt hier im Wohnzimmer und sortiere um irgendwie noch das letzte Restchen Platz irgendwie zu bekommen. Also es ist total chaotisch. Also es ist schön sortiert jetzt, aber keine Reihenfolge, nicht nach Farben sortiert, nicht nach irgendwie Verlagen, das funktioniert nicht mehr.
Oder gar Alphabet.
Ja, nee, gar keine Chance. Ja, dann, da habe ich noch mal eine andere Frage. Das zählt jetzt nicht zu den 10 Fragen. Als du dir die 10 Fragen überlegt hast, dachtest du dir die ganze Zeit, boah, die würde ich auch gerne beantworten?
Oh, nee, eigentlich okay. Gar nicht. Also ich habe wirklich, habe mich auf dich eingelassen und gedacht, hey, komm, stellst dem Christian mal ein paar Fragen und vor allem auch Fragen, die ich noch nicht von dir kenne. Also ich kenne ja schon ziemlich viel von dir, aber es sind tatsächlich Fragen, wo ich auch ein bisschen neugierig bin, was der Vogel da drüben macht. Ja,
ja, okay. Also meine erste Frage wäre, ist eine Entscheidungsfrage, auch das ist eine sehr schnelle Frage, nehmen wir Experten oder Familienspiele?
Ganz klar Expertenspiele. Also ich mag Familienspiele gerne, aber ich bin eher der Experte oder Kennerspielspieler. Ich mag es lieber, wenn es ein bisschen fordernder ist und das Seichte, tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. Ich kann es gut mitspielen, aber für mich ist es die Entspannung, wenn das Hirn einschaltet und wenn es ein bisschen kniffliger ist, wenn Sachen zusammenhängen und nicht einfach so runtergespielt werden. Ja, von daher ganz klar Kenner-Expertenspiel.
Okay.
Dann geht's weiter. Frage 2. Hast du bei einem knappen Match schon mal gecheatet, dir eine Ressource gezogen, wo du gedacht hast, okay, hier kriegt es keiner mit, ich nehme mir 2 Holz anstatt 1, um vielleicht die letzte Karte noch zu spielen, die dir einen Punkt gibt oder so? Das würde mich mal interessieren, ob du da schon zu heimlichen Tricks gekniffen hast.
Also offiziell Tricks so von Silberzunge, das mache ich ja ganz gerne. Und wenn du jetzt einige von meinen Freunden fragen würdest, die mich schon sehr lange kennen, ich würde sagen, dass ich das früher öfters mal gemacht habe, also öfters im Sinne von überhaupt mal. Ich aber wirklich mit der Zeit gemerkt habe, wenn man sowas macht, ist das halt scheiße. Also ich finde, das fühlt sich auch echt dumm an. Also
so ein schmutziger Sieg.
Ja, das ist dann ja eigentlich gar keiner. Also das ist ja das Problem danach. Und ich finde auch, umso expertiger es wird oder so, umso blöder ist es dann ja am Ende auch. Also wenn das dann am Ende Hausregel ist, dass in meinem Hause geschummelt wird, dann braucht man auch nicht mehr spielen.
Sehr gut. Höchstens bei Schummelhummel, wo es offiziell erlaubt ist.
Ja, ne? Oder keine Ahnung, bei irgendwelchen Partyspielen, den anderen in die Karten luschern oder was weiß ich. Es gibt ja so Spiele, die das so ein bisschen provozieren und wo das zum Ton am Tisch gehört. Aber die Regel sollte das definitiv nicht sein.
Sehr gut.
Ja, dann bin ich wieder dran. Dein schlimmstes Brettspielerlebnis, was du so hattest, irgendwie, wo du dachtest, boah, das finde ich jetzt, das fand ich ganz furchtbar in jeglicher Hinsicht. Also das muss jetzt nicht an irgendein Brettspiel gekoppelt sein oder es könnte auch von außen gekommen sein.
Also tatsächlich habe ich wirklich sehr, sehr wenig ganz schlechte Brettspielerfahrungen gemacht. Ich möchte, glaube ich, zwei nennen. Tatsächlich ist es mit dir die Partie After Us bei Pegasus, weil ich einfach noch nie vorher ein Spiel abgebrochen habe und After Us so unfassbar schlecht für dich und mich war und das Gefühl und die Vorfreude, die das Spiel erzeugt hat, dass es mich überhaupt nicht gepackt hat und ich da wirklich fassungslos war, dass sowas gedruckt wird, in Karton kommt, durch die Rezensionen geht, durch die Redaktion geht. Und das fand ich wirklich schlimm. Das Zweite, was echt blöde war, ist eine Partie, die wir in unserem Freundeskreis, in unserer Brettspielrunde gespielt haben. Und das war Endeavor. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel hat mich gar nicht gepackt, obwohl Uwe es total gerne spielt. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie was gemacht und wusste nicht so ganz, warum ich was gemacht habe. Ich hatte auch keine Chance zu gewinnen, wobei mir das in der Erstpartie gar nichts ausmacht, weil ich das Spiel gerne kennenlerne. Aber Endeavor hat mich irgendwie gar nicht gepackt und seitdem versucht Uwe es immer mal wieder auf den Tisch zu bringen und ich weigere mich irgendwie standhaft. Ah, apropos, nee, stopp, ich spule nochmal zurück. Eine dritte Sache fällt mir gerade noch ein und das ist Eleven. Kennst du Eleven?
Diesen, ja.
Football-Manager?
War ich auch mal heiß drauf, habe ich dann aber Abstand von genommen.
Es war furchtbar. Also wir haben das Spiel in Essen 22 mitgenommen und waren Feuer und Flamme, weil Uwe und ich auch Fußballer sind und gedacht haben, hey geil, Bundesliga-Manager Professional, Anstoß kommt aufs Brettspiel. Und jeder hat irgendwie was gemacht und nachher war es immer so, ich glaube, das Spiel ist 3-1 für mich ausgegangen, ich weiß es aber nicht genau. Also in dem Spiel schlummert so viel Potenzial und es verkackt es irgendwie total. Also jetzt habe ich 3 genannt, aber das Schlimmste war wahrscheinlich 11, ja.
Okay, finde ich ganz interessant, dass du das an den Spielen festmachst. Kann man ja auch, ich habe dir das ja offen gelassen, weil bei mir wäre das an Personen gekoppelt. Gut, dass du die Frage mir nicht gestellt hast.
Vielleicht kommt's ja noch. Lehn dich nicht so weit aus dem Fenster
raus. Ja, stimmt, wir sind ja erst bei Frage 3 oder so.
Okay, Frage 3. Welcher Autor hat dich aus welchem Grund mal begeistert oder total abgefuckt?
Also, da fällt mir als erstes Stefan Feld ein. Also ich weiß nicht, ich mag einfach diese absolute Verzahnung. Am Ende irgendwie auch seinen berühmten Punktesalat, wie man so sagt. Und ich habe, glaube ich, von ihm die meisten Spiele hier im Regal. Also so klassisch Euro, ich mag ja auch andere Arten von Spielen, aber diese Eurogames, auch gerade mit meiner Frau, wenn ich die spiele, Stefan Feld, habe ich irgendwie immer Spaß. Und ja, Bora Bora, Aquasphere, wenn du da sitzt und irgendwie denkst, boah, wie willst du das alles schaffen? Und am Ende löst sich irgendwie alles auf. Also ich finde es jedes Mal genial.
Sehr geil, ja.
Welches Spiel würdest du in die Tonne kloppen? Ich habe mich daran orientiert, was du auf Brett und Pad mit den höchsten Noten jeweils vergeben hast. Das ist einmal On Mars und einmal The Great Wall.
Boah, ist das fies. Davon muss ich eins in die Tonne kloppen.
Ja, das wirst du dann auch nie wieder spielen.
Boah, das ist bitter, weil ich beide echt super abgefeiert habe. Aber dann würde ich On Mars in die Tonne klopfen.
Krass, das hätte ich nicht gedacht. Aber witzig.
Ja, ich würde On Mars in die Tonne klopfen, weil ich glaube, ich dann mein Herz versuchen würde, auf einen anderen Lassherder umzuschwenken. Wobei ich ganz klar sage, On Mars ist mein bestes Lassherder und ich möchte auch gar nicht so viel andere spielen. Aber The Great Wall hat für mich eine Kombination aus Mechaniken, die es in keinem anderen Spiel gibt. Nämlich dieses Worker Placement, diese Asymmetrie und trotzdem kooperativ die Horden bekämpfen, aber immer versuchen, der Beste bei der Bekämpfung der Horde zu sein. Dann die unzähligen Erweiterungen, die da mit reinspielen. Der Auswahlmechanismus mit den Karten. Also, dass jeder eine starke Aktion und eine schwache Aktion hat. Also, da ist The Great Wall für mich tatsächlich so, dass wenig andere Spiele diese Merkmale in einem vereinen. Der Lacerda ist halt ein hartes Worker-Placement-Spiel, was auch sehr verzahnt ist. Aber da kann man auch in Mindclash-Games reingehen und kriegt etwas Ähnliches. Zwar nicht auf dem Niveau von On Mars, aber The Great Wall könnte ich, glaube ich, nicht in die Tonne klopfen, nein.
Okay, interessant.
Ja. Hast du mittlerweile Great Wall eigentlich gespielt?
Nein, das ist eine Schande, ne? Gerade weil du das so gut findest. Also das musst du unbedingt mal nachholen.
Das sollten wir für das nächste Trier-Event oder Hamburg-Event mal definitiv einplanen.
Ja.
Passend zu deiner Entscheidungsfrage ist meine vierte auch eine Entscheidungsfrage. Du musst dich für zwei Personenspiele entscheiden. Welche sind das und warum?
Da meinst du jetzt wirklich Spiele, die nur für zwei Personen sind, ne? Nicht die man auch gut zu zweit spielen kann.
Ausschließlich für zwei Personen oder die für zwei Personen ausgelegt sind. Es gibt ja auch manche Spiele, die sind für vier Personen dann ausgelegt, aber das ist eigentlich nur so ein aufgesetzter Modus. Ich meine tatsächlich so Spiele, die du immer rauskramen wirst und die darauf ausgelegt sind, zu zweit gespielt zu werden.
Oh, das ist schwierig, weil ich davon ja einige habe.
Ja, genau.
Und ich ja auch echt viel mit meiner Frau sowas spiele. Ganz, ganz früher haben wir sogar diese, ich glaube, von Cosmos ist die Reihe, ne, wo das nur so Zwei-Personen-Spiele sind. Davon haben wir auch einige. Aber was mir sofort in den Kopf gekommen ist, auch wenn ich es gar nicht so oft spiele, ist A la Erde von Uwe Rosenberg. Einfach weil das, ich bin Hamburger, komme aus Norddeutschland entsprechend, lieb die Deiche, Schafe, bin ganz viel an der Nordseeküste und das spiele ich auch gerne in Büsum. Das ist ja so ein Ferienort, wo ich öfters bin und das ist einfach immer ein schönes Event und holt mich total ab. Und es ist ja so verrückt opulent, also das ist, glaube ich, ziemlich besonders für ein Zwei-Personen-Spiel, wie groß das ist und wie viele Tableaus man hat und was da alles so passiert. Und dann würde ich vielleicht aktuell was Neues noch nehmen, was wir sehr gerne spielen, und das ist Skyteam, wo man eben das Flugzeug zusammen landen muss. Und es war einfach immer so, selbst wenn man ein bisschen müde war am Abend und war, wollen wir heute noch was spielen? Nee, komm, eigentlich nicht. Naja, komm, wir landen einmal ein Flugzeug und es war immer wieder spannend und die Szenarien sind cool, dieses Kommunikationsverbot liebe ich, wo man so denkt, ah, mach doch jetzt das und ich würde es so gerne sagen, aber man darf es nicht und beiden geht es so und man ringt so miteinander stumm. Das finde ich schon ziemlich cool.
Also aller Erde, da schleiche ich im Prinzip auch schon anderthalb Jahre drumrum. Aber es ist mir immer zu teuer, weil ich nicht weiß, wie oft es auf den Tisch kommt und ich hoffe, dass ich es irgendwann mal auf einem Bazar, auf eBay Kleinanzeigen oder sowas definitiv finde und werde es dann mitnehmen. Das wundert mich jetzt auch total, dass ja die Spiele genannt werden, weil damit fliegt bei dir Cloudspire, Super Fantasy Brawl und Targi raus, ne? Das ist dir bewusst.
Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt da vor allen Dingen daran gedacht, was spiele ich häufig? Und ja gut, Super Fantasy Brawl, habe ich nicht dran gedacht. So ist das, wenn die Frage spontan kommt. Hätte ich länger überlegt, wäre vielleicht was anderes ausgewählt worden. Ja, meine vierte Frage wäre dann, wenn du etwas auf das Spiel verändern könntest, was wäre das?
Tatsächlich habe ich ja erst zwei Spiele gemacht, die mir alle sehr gut gefallen haben. Ich liebe die Menschenmassen. Ich finde das total geil, da durchzuwühlen, freundlich zu den Leuten zu sein, in einige gehetzte und genervte Gesichter zu schauen. Das finde ich total schön. Von daher, das ist ja häufig ein Kritikpunkt, dass es zu voll ist. Stört mich gar nicht. Aber was mich dieses Jahr massiv gestört hat, waren die Bulliwagen. Diese Transporter, mit denen die Spiele rausgekarrt werden. Ich glaube, ich würde die Menschen ändern, weil es gibt viele Menschen, die sind so rücksichtslos und ziehen diese Dinge und achten eigentlich nur noch auf sich selber und haben gar kein peripheres Sehen mehr, wo sie mit ihrem Wagen hin sind. Das finde ich super nervig. Generell würde ich das, glaube ich, eh so machen, dass man die Spiele an dem Stand bezahlt und die dann mit einer Abholnummer zu einem Logistikcenter geliefert werden. Und wenn ich aus der Messe rausgehe, kriege ich meinen Stapel an gekauften Spielen und gehe dann aus der Messe mit den Spielen raus. Das wäre so eine Innovation, die fände ich ganz cool, dass man einfach die Sachen in den Verlagen kauft oder an den Ständen kauft und die sind dafür verantwortlich, die zu einem Abholpunkt zu bringen. Das wäre für mich so ein 2024 Logistik-Dingen, was ich ganz cool finde, auch wenn es wahrscheinlich schwer realisierbar ist.
Ja gut, darum ging es ja nicht, aber meistens hat man doch dafür seine Freunde dabei, oder?
Ja,
so ja, ist der Klassiker bei uns. Viel. Achso, okay.
Wenn ich Michael dabei habe, wird das problematisch, weil der kauft ja auch super viel. Und
dann bist du der Packesel.
Genau. Frage 5 habe ich ein bisschen geklaut, aber da bin ich auf deine Antwort super gespannt. Netflix ruft dich an, Christian. Sie wollen ein Brettspiel als eine Miniserie umsetzen. Du darfst entscheiden, welches Brettspiel verfilmt wird, mit welchem Thema. Da kannst du jetzt mal überlegen, wo würdest du als Regisseur ein Brettspiel umsetzen? Was wäre der Plot, der Twist? Wie könnte man das Ganze cool reinbringen? Und was wäre deine Netflix-Miniserie?
Oha, ja, das jetzt so spontan beantworten.
Wenn du nicht weiterkommst, überleg einfach, ich habe auch 3 Vorschläge für dich.
Nee, so einfach will ich es mir nicht machen.
Okay.
Klar könnte man jetzt sowas nehmen, was eh eine Geschichte erzählt. Ne? Ich denke so an Nemesis, aber das hat ja im Prinzip schon eine Filmvorlage, von daher wäre das eine blöde Wahl. Ich glaube, ja, war schwierig, vielleicht Cthulhu Wars. Irgendwie so eine riesige Schlachtplatte, irgendwie CGI-Effekte und so ein völliger kranker Endzeitfilm. Das wäre vielleicht ganz geil. Mit irgendwie so Kulten, die sich bekämpfen, so Mad Max-Style, aber irgendwie im Cthulhu-Mythos angelegt. Und als zweites könnte ich mir sehr gut vorstellen, wir hatten das eben schon genannt in einem anderen Kontext, Cloudspire mit den Fraktionen und den vielen verschiedenen Charakteren und ihren Verhaltensweisen und wie sie eben um irgendwie Territorien oder um diese Macht oder was auch immer kämpfen und sich so gegenseitig behaken. Das könnte ich mir auch ganz spannend vorstellen. Würde ich vielleicht auch als Anime gehen, so die hier, wie hießen das, League of Legends wurde ja, glaube ich, auch verfilmt. Ja, das wären so, glaube ich, meine zwei ersten Dinge, die mir da einfallen. Wobei man ja ganz, ganz viele, viele coole Brettspiele verfilmen könnte, meiner Meinung nach.
Absolut, ja. Waren auch tatsächlich zwei von meinen Vorschlägen gewesen. Das wären wirklich zwei Dinge, die, also gerade Cthulhu Wars ist natürlich, könnte man episch umsetzen. Das wäre schon ein richtiges Brett. Für mich kam tatsächlich auch Tsukuyomi noch sehr, sehr geil als Serie mit rein.
Ja, stimmt. Ja. Das wäre auch eine sehr gute Wahl gewesen. Ja, Frage 5 ist jetzt ein bisschen persönlicher und ich finde, das ist einfach super spannend, weil wir da beide so unterschiedlich sind und wir haben uns vor kurzem unterhalten, dass bei uns wieder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Fiesta de los Muertos, dass wir das wieder gespielt haben. Silvester haben wir es auch gespielt und da meintest du, ja, tolles Spiel, wir mögen das beide sehr. Aber ihr spielt das gegeneinander. Boah, ich bin da so, da bin ich wirklich so geschockt, weil wir beide ja nun mal wissen, ich liebe kooperative Spiele und es fasziniert mich oft und auch in meinem gesamten Freundeskreis ist Kooperation angesagt, würde ich einfach mal sagen. Also ich kenne das gar nicht, dass man das nicht mag. Und bei euch in der Spielgruppe, das betrifft ja nicht nur dich, sondern euch irgendwie alle, ist das genau das Gegenteil. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, warum ihr so ungern oder warum ihr eigentlich gar nicht kooperativ spielt.
Also ich habe in letzter Zeit tatsächlich auch kooperative Sachen mal gespielt. Häufig immer nur in einer Zweierkonstellation. Wir haben auch letztens sehr, sehr lange noch darüber gesprochen. Kooperativ funktioniert für uns nicht, weil wir alles kompetitive Spieler sind. Der kooperative Aspekt funktioniert, wenn zwei Menschen miteinander noch so ein bisschen sich absprechen müssen. Alles, was bei Dreien ist, ist unserer Gruppe schon zu viel Arbeit oder hat das Gefühl, dass sich dann einer zurückzieht. Ich glaube, das sind alles zu sehr Alpha-Spieler, die ihr Ding machen wollen, die eigene Ideen haben und die auch umsetzen wollen. Wenn du jetzt Fiesta de los Muertos ansprichst, klammer ich das aus meiner Spielegruppe aus, weil das ist etwas, was häufig ausschließlich bei uns in der Familie gespielt wird. Und unsere Kinder, ja, die das Spiel halt auch lieben, die haben immer auch den Wettkampf mit reingebracht. Also ich glaube, das ist auch etwas, was bei uns in der Familie super erzogen wurde. Vielleicht auch daran, weil Lukas Fußball spielt, ich ihn immer trainiert habe und auch immer auf Wettkampf getrimmt habe und unsere beiden Mädels Leichtathletik machen und da auch immer der Wettkampf im Vordergrund steht. Ich glaube, da ist gar nicht so der Kooperationsgedanke da. Und ich glaube tatsächlich, dass viel durch den Sport geprägt wird.
Das merken wir uns mal für eine spätere Frage.
Eieiei, jetzt baut er hier auch noch Traps auf. Das ist Wahnsinn. Meine sechste Frage geht ein bisschen in deine Richtung. Du hast ja ein Brettspieltreff gemacht und bist ja auch sehr sozial unterwegs. Du bist ja jetzt aktuell auch am Studieren in den sozialen Bereich rein. Und jetzt ruft dich das Bibelnetzwerk an. Und zwar hat das Bibelnetzwerk bei der beim Innenministerium durchgesetzt, dass bis zum Abitur verbindlich ein Nachmittag in den Schulen gespielt werden muss. Per Lehrplan verordnet, so wie es sich gehört. Welche drei Spiele müssen für dich unbedingt in einen schulischen Lehrplan rein und warum müssen Schüler diese Spiele eventuell lernen? Was sind also Kernfächer, Kernliteratur, Kernelemente eines Lehrplans Brettspiele?
Das ist super lustig, weil ich wollte mir so eine Frage auch überlegen oder ich hatte sie mir überlegt. Da kreisten auch so ein bisschen meine Gedanken rum. Ich habe sie aber nicht. Schön, dass du sie genommen hast, aber trotzdem eine schwere Frage. Als allererstes ist ja auch relativ aktuell, würde ich Hegemonie dazu nehmen, weil
das wusste ich.
Ja, das Spiel ist so großartig und zeigt irgendwie so auf ja fast einfacher Art und Weise, also natürlich so abstrahiert, aber irgendwie so ein bisschen den Klassenkampf, wie irgendwie so ein Staat vielleicht auch funktioniert, unterschiedliche Interessen. Dazu diese Aushandlung ist einfach enorm spannend und bietet ein sehr sehr knappen, aber irgendwie trotzdem umfassenden Einblick so in diesen ganzen, ja, wie nennt man das jetzt, Staatszirkus und wie auch irgendwie Arbeiterklasse oder Kapitalisten den Staat dann brauchen und wenn sie ihn zu viel brauchen, in dem Spiel gewinnt dann auch der Staat. Ich finde das immer unfassbar spannend. Leider noch keine Rezension zugeschrieben, aber das kommt noch. Das wäre auf jeden Fall ein Spiel und dann wahrscheinlich in, weiß ich nicht, Politik, Gesellschaft oder so, wobei es solche Fächer bei mir leider in der Schule gar nicht so richtig gab. Dann würde ich sagen...
Es wird dann das Fach Brettspiele ja geben. Ne? Also du musst es nicht in ein anderes Fach implementieren. Also es geht um welche Brettspiele haben irgendeinen Wert oder irgendetwas, was ja für Schüler oder für Leute, die Brettspiele lernen, einen gewissen Wert hat.
Ja, dann würde ich als zweites ein Verräterbrettspiel, glaube ich, mit reinbringen. Und vielleicht Tempel des Schreckens wählen, weil das so eine niedrige Einstiegshürde bietet und man da ja einfach gut reinkommt und man kommunizieren muss. Man muss sich irgendwie durchsetzen, man muss die anderen belabern und es entsteht da einfach irgendwie immer eine Spannung am Tisch. Und ich kenne das Spiel von meinen Kindern zum Beispiel, wie die das abfeiern und wie man das auch gut wirklich schon mit jüngeren Kindern spielen kann. Finde ich ein super oder vielleicht sogar der Einstieg in das Genre. Und als drittes würde ich jetzt als Gegenpol was komplett Kooperatives nehmen. Da bin ich gerade am Überlegen, weil ich finde, das ist auch eine schöne Sache, einfach gemeinsam an einem Ziel arbeiten und ja, so gemeinsame Aushandlungsprozesse dann begleiten und schauen, na, wie regeln wir das jetzt hier zusammen? Wenn die älter sind und Frustresistenz schon besitzen, dann könnte man Frostpunk nehmen. Das ist super hart. Da geht's ums nackte Überleben. Und was macht man in Extremsituationen? Da müssen dann aber, das ist dann ja eher für Jugendliche. Klimathemen vielleicht, da gab's, wie hieß das, Kyoto-Protokoll. Das fanden meine Kinder auch ganz witzig. Da ist dann eben Umweltschutz mit drin. Und da schlüpft man dann mal in die andere Rolle, ne, weil man das eben die ganzen Maßnahmen verhindern möchte, weil man eben die Ölindustrie vertritt. Dann ist da so eine umgekehrte Perspektive drin. Wobei, das ist gar nicht kooperativ, fällt mir ein, ne. Aber das wäre dann vielleicht ein drittes oder viertes Brettspiel.
Ja, Pandemic wäre ja dann, wenn du so einen kooperativen Ansatz drin haben willst.
Ja, stimmt, das wäre auch eine gute Wahl. Ja. Auch ein gutes Einstiegsspiel für kooperative Spiele.
Ja. Cool, danke. Ich hoffe, dass das Innenministerium mal irgendwann bei uns anruft, dass wir das reinbringen können. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist so wichtig. Also das ist absolut unterschätzt, ne? Wie viel man mit Brettspielen doch so machen kann. Und es gibt ja unzählige, ich glaube auch Titel, die sich wirklich eignen dafür. Als sechste Frage habe ich, welches Thema Spiel sollte umgesetzt werden? Also aus deiner ganz persönlichen Leidenschaft, kann auch absolut crazy sein oder absolut unrealistisch. Was gibt es noch nicht und was fehlt dir und was findest du, also warum findest du es dann halt schade, dass es das nicht gibt?
Haben wir uns tatsächlich letzte Woche auch noch drüber unterhalten, weil ich mal wieder ein Spiel bekommen habe mit Wikingern. Ja, also ich glaube Viking Raiders, ich habe es noch nicht ausgepackt. Das habe ich bei der Spieleoffensive Spieleschmiede gebackt und habe es den Jungs präsentiert und dann kam halt unser Running Gag. Oh, mal wieder ein Spiel mit Wikingern und Holz und das, also und dann sind wir mal durchgegangen, welche Themen ja wirklich noch unverbraucht sind. Und es ist uns tatsächlich nichts eingefallen. Also nach dem Mars kam ja jetzt der Mond relativ lange. Underwater Cities ist mal nach unten gegangen. Es gibt Cthulhu, es gibt Horror, es gibt Zwergen, es gibt den Weltraum. Vielleicht bin ich auch einfach unkreativ, aber für mich persönlich gab es kein politisches Spiel, das aber jetzt mit Hegemonie ja auch meine Begeisterung geweckt hat. Also ich war ja auch nicht so der Politik-Fan, bin ich ja auch gar nicht, eher das Gegenteil. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre Nachrichten. Also Word of Mouth, alles was mit Nachrichten, Fake News zu tun hat, Da könnte man, glaube ich, auch noch ein ganz cooles Brettspiel rauszaubern. Aber ansonsten haut mich da jetzt nichts Neues vom Hocker. Liegt vielleicht auch daran, weil ich völlig zufrieden gerade bin. Hm. Hast du denn irgendein Thema, wo du sagst, ey...
Auf jeden Fall. Und ich hätte gedacht, du nimmst irgendwie sowas wie Football Manager oder so.
Ja, kann vielleicht auch zünden, aber ich habe ja mit einem User bei uns auf Brett und Pad mal über ein Football-Kartenspiel gerade gesprochen. Ich glaube, Football ist einfach viel zu komplex, das umzusetzen. Und da brauchst du halt jemand, der das auch kann und kennt und mitspielen kann. Und da sehe ich tatsächlich niemanden. Und ich sehe ja beim Fußballmanager, wie das schon daran gescheitert ist. Mhm. Also, was war dein Thema jetzt?
Ich hätte Kitesurfen genommen. Ja. Also es gibt so Wellenreiten und so, und aber mit irgendwie Geschwindigkeit, Höhe, Kurs halten, Powerzone mit dem Kite hochspringen und dann irgendwie mit über Karten irgendwelche Tricks abfeuern und dann wieder sachte landen. Es gibt ja ein paar Skateboard-Spiele jetzt auch oder eins, und da könnte man, glaube ich, irgendwie was Cooles irgendwie raus zusammenbasteln, dass man dann ein nettes Kite-Surf-Brettspiel hätte. Aber ich glaube, das ist so nischig, das wird es niemals geben.
Ja, der Heat-Mechanismus eignet sich ja für so Spiele auch eigentlich ziemlich cool, den zu nehmen und zu modifizieren, ne?
Ja.
Und drüber zu stülpen. Also das könnte auch für Mountainbikes sehr, sehr gut klappen. Oder Heat würde mir auch sehr gut gefallen, wenn es ein Rallye-Spiel wäre. Also kein Rundkurs, sondern von A nach B kommen, möglichst schnell. Das wäre auch cool. Ja. Frage 7. Du bekommst einen 100-Euro-Gutschein, den du aber nur fürs Pimpen deiner Brettspiele ausgeben darfst. Und zwar darfst du dir auch nur ein Brettspiel aussuchen und du darfst dir überlegen, welches Brettspiel hättest du gern mit welchem Material aufgehübscht.
Da erwischst du mich ja jetzt.
Völlig kalt.
Ja, ich als Superpimper und Inlay-Käufer. Genau. Ich glaube, ich würde das in Inlays investieren, wenn das als Pimpen zählt, weil ein gutes Inlay oft sehr teuer ist und ich mir das nicht gönne und bei manchen Spielen das durchaus von Vorteil ist. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das genau gibt, aber ich hätte gerne eins für Cthulhu Wars, wo die Figuren nicht reingeworfen werden wie in so eine Grappelkiste, weil anders ist es ja gar nicht möglich, und hätte da jede Figur irgendwie so seinen kleinen Platz. Die super angemalten Figuren, also ich habe da echt richtig viel Mühe reingesteckt, haben so ihr Plätzchen und gehen nicht kaputt. Das würde ich mir sofort kaufen. Ich weiß aber gar nicht, ob es das gibt, ob es da irgendwie so ein, weiß ich nicht, von hier Foam, aus dem Foamstoff oder so. Keine Ahnung.
Habe ich auch noch nicht geguckt. Müsste man mal tatsächlich schauen. Es gibt ja so Universal Schaumgummi. Ja, Inlays, aber ich weiß nicht, ob die in Cthulhu reinpassen, aber da gebe ich dir recht. Ich bin aktuell auch Cthulhu Wars ein bisschen am Bemalen, und die kleinen Figuren, die da dann einfach reinzustecken, schmeißen, ist schon ätzend. Vor allem, weil auch ja in den kleinen Figuren viel Arbeit drinsteckt.
Eben, ne? Ja. Die großen Alten haben da ihren Platz. Und den Rest schmeißt er in einen riesigen Zip-Beutel, also nach der offiziellen Variante. Und das ist für ein Miniaturenspiel sehr, sehr oldschoolig.
Ja, das stimmt.
So, dann mit meiner 7. Frage. Das habe ich mal irgendwo in einem anderen Podcast vor ganz langer Zeit, glaube ich, mal mitbekommen. Und ich dachte, ich mache das mal. Das ist jetzt nicht so eine richtige Frage, eher wie fast wie so ein Quiz. Ich lese dir jetzt einmal ein Fazit vor von einem Spiel, was du rezensiert hast.
Oh, wie gemein.
Und dann musst du mal sagen, was das für ein Spiel ist. Weil ich finde das so lustig, ich kenne das von mir selber auch. Man schreibt halt öfters in so Phrasen. Und dann denkt man sich so, hätte man das nicht auch für was anderes nehmen können. Also ich will mich da selber gar nicht rausnehmen. Ich finde es aber sehr spannend. Also ich lese einmal kurz vor. Immer, sofort. Wenn mich einer fragt, ob ich Lust auf eine Runde habe, wäre das die Antwort. Das großartige Material ist so liebevoll und in einem passgenauen historischen Setting gestaltet. Hier ist kein modulares Setting nötig, man benötigt keine Vielzahl an Eigenschaften und Charaktere. Die Spielmechanik sorgt immer für ein neues Spiel, die Marktwirtschaft und das Wesen der Epoche trägt ihres dazu bei. Allerdings ist es kein Spiel, was man nebenbei spielt. Absatz vorbei, Reicht dir das schon oder soll ich noch den zweiten Absatz vom Fazit vorlesen?
Ja, mach mal bitte noch den zweiten Absatz.
Es ist zwar einfach zu spielen, aber für den Sieg muss man sich anpassen, planen und umdenken. Die Züge meiner GegnerInnen haben Auswirkungen. Kann ich damit leben, wenn meine Frau mir, das mache ich mal, Müb, im Spiel wegschnappt? Wenn ich Pech habe, endet so ein lang geplanter Zug in einer Sackgasse. Allerdings habe ich immer das Spiel selbst in der Hand. Wie kann ich diese Situation auflösen? Umso geschickter ich kombiniere und plane, desto mächtiger steigere ich mich als Müb und hänge meine Gegner ab. Müb ist damit für mich ein absoluter Pflichtkauf.
Ja, tatsächlich bin ich beim ersten Absatz schon fast da gewesen. Aber mir wurde das Bier weggenommen und du hast meine erste Rezension auf Brett und Pad genommen und das ist Brass Birmingham.
Ja, genau, und die erste Rezension.
Genau, tatsächlich hat das Spiel auch diese, ja, wir bewegen uns ja gerade im Fazit immer bei Floskeln irgendwo. Es geht um Mechanik, es geht um Themen, aber Brass Birmingham ist nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele, aber es kommt super selten auf den Tisch, weil, und das finde ich total kurios, meine Jungs das sehr, sehr schwer finden. Also nicht einfach zu spielen. Und das wundert mich, weil wir halt so Klopper wie Hybris, Disordered Cosmos spielen und On Mars und Tsukuyomi und Cthulhu Wars und was nicht noch alles dazu ist. Und da finde ich Brass Birmingham in seiner Mechanik eigentlich ziemlich simpel, ne? Mhm. Zwar vernetzt, aber doch sehr simpel. Aber ja, Brass Birmingham erkenne ich Gott sei Dank wieder. Das wäre jetzt bitter gewesen. Eieiei.
Ja, ich glaube, das ist aber sehr schwer. Also von daher Respekt.
Ja. Frage 8. Du musst jetzt keinen Namen nennen. Gibt es einen Spieler, der dich mit seiner Art derbe auf die Palme bringt? Und wenn ja, warum?
Boah, das ist sehr spielsituationsabhängig. Ich bin jetzt mal hier so offen und würde auch einen Namen nennen. Also was mich manchmal... Ja. wie du ein Keil in meine Freundschaften treiben möchtest. Nee, oder vielleicht sage ich keinen Namen, die Person wird es schon wissen. Was mich wirklich nervt, das ist dann aber manchmal dem Spiel geschuldet, wenn man nicht einsehen kann, wer gerade gewinnt, oder man kann es einsehen, wenn man etwas mehr Spielverständnis aufbringt für die Situation, für Punkte am Ende und so weiter. Und irgendjemand, meistens dann vielleicht ich, liege auf irgendeiner Leiste weit vorne. Und das ist dann der Grund, warum alles gegen mich laufen muss. Und wenn man dann irgendwie kommuniziert und sagt, ja Leute, aber guck mal am Ende, ja, da kommt dann das Problem bei rum, dass ich halt so, dass alle sagen, dass ich so eine Silberzunge habe, aber in manchen Spielen ist es halt einfach so, dass ich eigentlich gar nicht der Beste und Führendste bin und hart am Struggeln bin und irgendjemand lacht sich ins Fäustchen, weil er die fetten Siegpunktekarten noch auf der Hand hat und ich das halt ahne und die Person das aber überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Das ist so eine Sache. Und ganz, ganz früher, da hatte ich einen, mit dem bin ich immer noch befreundet, aber mit denen habe ich früher wesentlich mehr gespielt. Und der hat sich an den Tisch gesetzt und immer gesagt, ich will nicht gewinnen, mein Ziel ist es nur, dass Christian nicht gewinnt. Boah, das habe ich gehasst. Das ist
ja,
einfach,
das glaube ich.
Das ist einfach super ätzend.
Ja, wir haben ja im Bibelnetzwerk auch schon häufig darüber diskutiert, das Wesen des Spiels ist es ja häufig auch zu gewinnen. Ja, also das wird ja sogar in den Spielregeln festgeschrieben. Es gibt ja eine Endwertung. Und sogar bei kooperativen Spielen gibt es eine Wertung, um zu gucken, wo liegst du? Hast du das Spiel geschlagen oder nicht? Also für mich, klar, wir spielen auch für den Prozess des Spielens, aber jeder Autor legt sein Spiel darauf ab, dass am Ende eine Abrechnung und eine Einordnung in Bezugsrahmen kommt. Und dazu sagen, ich will nicht gewinnen, ich will nur dagegen oder gegen jemand anderen sein, ist natürlich schon ziemlich asozial, ne?
Ja, das ist halt, weiß ich nicht, das war vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren oder so. Und weil ich halt oft gewonnen habe, weil ich jetzt nicht der schlechteste Spieler bin und irgendwann war das so das Mantra von der Person. Ja. Und das war sehr anstrengend. Aber es taugt heute immer noch für einen Spruch. Also das kommt manchmal immer noch auf den Tisch. Dann bin ich dran, oder?
Ja.
Ja, jetzt wird's Ü18, also falls Leute zuhören und Kinder sitzen daneben, dann muss der Podcast jetzt pausiert werden. Das ist halt auch so eine persönliche Sache und da wollte ich dich einfach mal fragen. Ich wohne ja nun in Hamburg und da gibt's die Reeperbahn und den Kiez. Und in so vielen Sexshops gibt es diese komischen Erotikbrettspiele. Und auch auf der Spiel gibt's ja immer wieder Stände, wo die verkauft werden. Und ich finde das super bizarr, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Und ein Freund von mir, der hat ja auch mal auf das Spiel des Zusammenstand hingegangen, hat dann gefragt, ob das Spiel einen Solo-Modus hat, was ich mega witzig fand. Und ich wollte daher mal fragen, ob du dir so ein Spiel mal angeguckt hast oder gekauft hast oder wie auch immer. Ich kenne eigentlich niemanden. Ich bin sogar der Einzige, weil ich einmal auf das Spiel, das war vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich mir von Pornhub so ein Kartenspiel gekauft, was so frivole, witzige Karten hatte. Das musste ich einfach haben. Aber sonst kenne ich niemanden. Und überall sind sie halt irgendwie. Oder ich sehe sie ganz oft, ne?
Ja, also zweigeteilte Antwort von meiner Seite. Wir gehen eigentlich jedes Jahr oder die 2 Jahre, wo wir jetzt da waren, gehen wir immer zu dem Stand von Gay Sauna, weil unser Brettspiel-Buddy Michael ist halt homosexuell und wollte sich Gay Sauna angucken. Und wir fanden es, oder er berichtet auch immer davon, wie gut dieses Spiel eigentlich sich entwickelt. Ja, also die haben da schon ein Development und das Spiel ist auch echt teuer für den Preis. Und da gibt es auch eine 18er-Version mit expliziten Darstellungen und sowas. Und er hat schon ein paar Mal überlegt, es sich zuzulegen. Aber ja, es ist bis jetzt immer nur beim Reden über Gay Sauna geblieben. Die anderen Geschichten kann ich mir halt, es entspricht halt null meinem Empfinden. Also, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit jemandem im Bett liegen und dann so ein frivoles Kartenspiel aufdecken, wo dann steht, mach das und das oder mach das und das und jetzt, ah, jetzt lege ich damit los. No way.
Ja.
Also,
Ja, aber die
wie
gibt's halt
gesagt,
wirklich immer zu
ja,
kaufen, ne? Also
es.
es verrückt, wirklich
Der
verrückt.
Markt ist auch mit Sicherheit da, weil es gibt viele, die werden es aus Fun-Sachen kaufen und es gibt halt auch wahrscheinlich viele, die es nutzen, ja, die irgendwie, keine Ahnung, für mich, ja, nee, brauche ich nicht, habe ich nicht. Finde ich auch, wenn eher amüsant, aber alles andere kriege ich so hin, ohne Spiel. Komme ich jetzt schon zur vorletzten
So
Frage?
ist
Sehr
es.
gut. Du hast ja schon in deinem Leben ultra viele Spiele gespielt. Dein Regal ist brechend voll. Aber Most Wanted, welches Spiel würdest du aktuell gerne spielen? Und welches Spiel fehlt in deiner Sammlung, was du echt gerne hättest, aber einfach nicht hast?
Ich würde sagen, das ist Vinos von Lacerda. Heißt doch so, oder?
Ja.
Ja, also ich finde, ja, diesen Weinanbau oder Verkauf, das finde ich interessant. Davon gibt es auch nicht viele Spiele. Ich habe Viticulture und das hat mich schon immer mal gereizt, das irgendwie so ein Heavy Row zu spielen. Aber es ist mir einfach immer wahnsinnig viel zu teuer. Also das ist, glaube ich, auch von ihm mit das teuerste. Und das gab ja, glaube ich, nochmal eine Neuauflage auch mit dem Deluxe-Material. Und wenn, dann hätte ich schon gerne das. Und ich glaube, da liegt der Preis irgendwie bei 160 € und vielleicht jetzt sogar noch mehr. Und da denke ich mir dann immer so, ist es jetzt wirklich so viel besser? Vielleicht ist es am Ende nur kompliziert und sperrig und ich habe Viticulture, dann spiele ich doch das. Und ja, dementsprechend ist das Spiel nie in mein Regal gewandert, aber das wäre so eins wahrscheinlich, was da gut zu passen könnte zu deiner Frage.
Ja.
Hast du an was anderes gedacht?
Nee, ich habe an gar nichts gedacht, weil es sind mir so wenige eingefallen bei dir und ja, da kam tatsächlich nichts. Deswegen war ich ultra gespannt, wie du die Frage beantwortest. Man hat ja immer so ein, zwei Bretter, die man so im Hinterkopf hat, um die man immer so ein bisschen rumschleicht und dann überlegt, schlage ich zu und dann, ja,
Ja,
gibt's die Vernunft dann nie her.
es liegt da vor allen Dingen am Preis, ne? Also es gibt halt einfach wahnsinnig teure Spiele. Wie heißt denn das eine? Jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Ach Mann, das ist doch mit eines der teuersten Brettspiele überhaupt. So ein Kampagnen-Crawler, mit diesen Monstern. Ach, wie heißt das? Ist egal, aber...
Trüger-Noah.
Hm? Nee, das habe ich, das
hast du doch.
Nee, ja. viel komplexer, sage ich mal. Also es gibt schon einige von diesen opulenten Spielen, wo ich sage, okay, da würde ich gerne mal reinschauen, aber wenn die Spiele dann irgendwie 300 Euro kosten oder so, die Grundbox, wie heißt denn das? Das ist doch ganz bekannt. Kingdom Death Monster oder so.
Keine Ahnung.
Jetzt ja super peinlich. Auf jeden Fall, das so wären so die Spiele. Dann meine neunte Frage, das ist nochmal eine sehr schnelle Frage. Die wurde mir nämlich auch schon mal gestellt und ich bin gespannt, wie deine Antwort ist. Auf was würdest du eher verzichten? Auf Sport oder auf Brettspiele? Einfach nur mal so, um das zu gewichten, das Hobby, das würde mich interessieren.
Das ist ähnlich hart wie deine On Mars Great Wall Frage, weil für mich, ich bin ja als Sternzeichen Waage, ich brauche eigentlich beide Seiten. Ich brauche diese Bewegung und dieses Aktivsein und dann bei den Brettspielen im Prinzip diese andere Seite. Aber ich glaube, ich würde eher auf den Sport mittlerweile verzichten, weil Brettspiele doch sehr viel von meiner Einstellung, von meinem gesamten Freundeskreis und der Lebenswelt, von der Kreativität auffressen oder einnehmen und es mich einfach ultra glücklich macht. Das Hobby hat so viele Facetten, lesen in den Regeln, verstehen, geistig herausfordernd zu sein, trotzdem Spaß zu haben, dann im Blog darüber zu schreiben, im Netzwerk, im Bibelnetzwerk miteinander zu kommunizieren und vielleicht auch was Größeres herzustellen, das ist einfach ein sehr schöner Teil meines Lebens, dank dir auch geworden, ja.
Ja, ich finde die Frage auch sehr schwierig zu beantworten. Aus dem Bauch heraus sage ich dann nämlich, ich würde fast eher auf die Brettspiele verzichten, wenn ich mir vorstelle, ich darf kein Rennrad mehr fahren, kein Kitesurfen, ich brauche das Wasser und irgendwie dieses Draußensein, diese Bewegung. Aber wahrscheinlich wäre es so, wenn man sich dafür entscheidet, dann würde ich es wahrscheinlich bereuen, die ganze Zeit. Weil wie du sagst, die Brettspiele sind halt einfach nochmal viel präsenter. Das hat ganz viel auch mit dem eigenen Freundeskreis zu tun. Ist auf jeden Fall sehr schwer zu beantworten.
Ich glaube, das wäre wie eine Seele rausreißen, weil du bist ja Spieler.
Ja.
Ja. Also du bist auch Sportler, aber das sind halt Puzzleteile deiner Persönlichkeit, die du einfach nicht wegtun kannst. Mein Brettspiel-Kumpel Uwe hat vor einem halben Jahr mal irgendwann zu uns gesagt, dass diese Brettspielgruppe, wir haben ja eine Feste und wir treffen uns ja in der Regel zweimal in der Woche und er hat gesagt, diese Brettspielgruppe trägt zu seiner Gesundheit bei. Und das sagt eigentlich ziemlich viel auch über die Macht des Spielens. Mein alter Herr belächelt das ja immer eher, wenn erwachsene Menschen spielen, weil er es selber nie gelernt hat. Aber ich finde, das Spielen, sich zu bewahren, ist eine unfassbare Fähigkeit des Menschen und sollte bis ins hohe Alter eigentlich am Leben gehalten werden. Ja.
Ja, kann ich so unterschreiben. Es gibt einem wahnsinnig viel Energie, ne? Und ich kenne ich selber, manchmal ist man kaputt oder so, dann kommen die Freunde, man spielt was und es geht einem danach besser und man ist munterer und ja, also fühle ich total.
Das ist gut, dass du das fühlst, weil meine letzte, die zehnte Frage geht genau auf dieses epische Gefühl. Welches ist dein bester Brettspielmoment und hat sich für lange Zeiten in dein Herz gebrannt und du denkst daran zurück, an ein Erlebnis, an ein Gefühl, an ein Spiel oder an irgendwas, was mit diesem Brettspielen zu tun hat und du sagst, das war schon was Weltbewegendes.
Ja, das, eine sehr schöne Frage. Da fallen mir direkt so ein paar Sachen ein. Einmal würde ich ganz weit zurückgehen, das habe ich sogar vor kurzem gerade thematisiert bei der Frage des Monats, da müsste ich dann Catan wählen, also damals noch die Siedler von Catan, als ich, wie alt war ich da, 12 glaube ich, als ich das zu Weihnachten bekommen habe. Ich habe Brettspiele schon vorher immer gespielt und gemocht und das war irgendwie so mein Herzenswunsch und als ich das ausgepackt habe, war für mich dann irgendwie Weihnachten vorbei, ich habe mich in mein Zimmer zurückgezogen, gegen mich selbst gespielt, habe diese Holzsteine irgendwie begrabbelt und war einfach super happy und fand das so mega episch alles. Und das hat ganz viel dafür gesorgt, dass ich bei den Brettspielen geblieben bin. Danach kam dann kurz auch El Grande noch dazu. Das waren so die beiden Spiele, die mich einfach umgehauen haben und die mich irgendwie auch vom Videospielen weggezogen haben, wo ich dann selber zu Hause saß und mir Sonderregeln ausgedacht hat, weil ich das blöd fand damals mit diesen passiven Rittern. Fand ich total doof. Da haben wir da so eine Kampfmechanik reingebracht, auch mit Freunden. Wir haben das so oft gespielt und auch nicht dann irgendwie bis 12, sondern gesagt, komm, wir spielen heute bis 16 Punkte, weil wir nehmen noch die und die Spielsteine. Also wir haben da rumgemoddet. Und ja, da war ich so 12, 13 dann. Und das hat mich schon wahnsinnig abgeholt. Und ein zweites Brettspiel muss ich dann auch noch wählen. Da finden manche das wahrscheinlich immer sehr merkwürdig, dass das so hoch gerankt ist auf Brett und Pad, aber ohne dieses Spiel gäbe es meinen Blog nicht und das ist Time Stories. Es ist so dermaßen angesprochen auf das Spiel und ich war da so heiß drauf und ich habe das zu Hause ausgepackt und dann haben wir die erste Partie gespielt mit meiner, ja ich sag jetzt mal, abgespeckten Pen und Paper Gruppe, also auch alle, die irgendwie so Rollenspiel mögen und wir waren so dermaßen geflasht, also ja, ich dachte, was ist das für ein geiler Scheiß? Und das musst du jetzt in die Welt hinausschreien. Und deswegen wurde dann der Blog gegründet. Und das war ja, glaube ich, auch meine erste Brettspielrezension. Ich hatte schon früher für ein anderes Magazin mal so frei ein paar Rezensionen geschrieben. Die habe ich, glaube ich, dann noch integriert. Aber so selber von für Brett und Pat die erste große Rezension war halt Time Stories. Ja, ich glaube, ohne dieses Spiel und diese punktuelle, da wirklich enorm große Begeisterung, was Brettspiele eigentlich auch können. Ja, da war ich super geflasht. Also das wären so meine beiden.
Sehr geil. Da wird mir gerade richtig warm ums Herz, weil ja, wir bewegen uns ja, oder du bewegst dich ja jetzt schon auf den 8. Geburtstag von Brett und Pat zu, oder 9.
8 müsste das sein, oder? 8, ich habe auch schon sein, den Überblick ja. Verloren.
Ja, also ist ja schon eine gewisse Lebenszeit. Ja, wenn man überlegt, dass ich dann jetzt auch schon 3 Jahre bei dir an Bord bin, ja, ist das schon, ja, 8. Fünf hast du den Aufruf gemacht. Von daher finde ich super schön, schöne Antwort auf meine 10. Frage.
Ja, meine letzte 10. Frage handelt um das schönste Brettspiel. Und zwar jetzt nicht nur rein optisch, sondern so als Gesamtwerk, wo du sagst, okay, das könnte ich mir, wenn die Miepel da draufgeklebt werden aufs Spielbrett oder Karten nebenbei drapiert, als Kunstwerk so an die Wand klatschen. Und das müsste da dauerhaft eigentlich irgendwie aufgebaut sein oder das mag ich mir immer angucken. Und auch also Symbolsprache, Optik, das Thema, die Farben, das Gesamte einfach. Jetzt nicht nur die Brettspielschachtel oder das Spielbrett, sondern das Gesamterlebnis.
Beim Gesamterlebnis hätte ich auch, ich fange erstmal mit meinem 2. Platz an. Das wäre Size, weil ich das Artwork von dem Spiel einfach liebe, das thematische Setting, diese Alternativwelt, die aufgemacht wird mit immer noch ländlicher Bevölkerung und dann diesen Max. Und wenn man dann die Kampagne gespielt hat, kommt da so viel Story und Erlebnis dazu, dass ich Size einfach unfassbar schön auch finde, vom Material, von allem. Ist nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und das 2. Spiel ist Everdell, weil dieser Cuteness-Faktor von Everdell, der Spielplan, den du zu 3 Seiten oder 4 Seiten ergänzen kannst, also auch alles, was damit thematisch zusammenhängt, alleine diese Vorstellung, dass es irgendwo so eine kleine, knuffige Lichtung gibt, wo Hasen und Mäuse und ja, kleine Worker ihre Beeren sammeln, ihr Harz sammeln und dann auf dem Fluss nach Perlen tauchen, in den Gebirgen eine Wanderung machen und auf Fabelwesen treffen und dann irgendwelche Schatzkarten zu erfüllen. Und dann gehst du nach rechts, dann kommen auf dem Bahnhof neue Gestalten rein, Zauberer und Schaffner und bringen Gäste mit nach Everdell. Ultra geil. Von der liebevollen Gestaltung der Karten, von allem, was damit zu tun hat, ist Everdell einfach unfassbar. Plus die einfache Mechanik, dass man sehr, sehr gut spielen kann auf Kennerspielniveau. Einfach ein Top-Produkt, geile Franchise, geiles ja, Spiel, wo auch die Erweiterungen alle irgendwo einen gewissen Wert haben und zünden. Also ich hoffe, dass es jetzt die Marke nicht totreiten, aber Everdell ist schon sauniedlich, ja.
Ja, das stimmt. Habe ich nicht so dran gedacht, aber wo du das so wunderschön ausführst, das ist wirklich so, auch die Ressourcensteine, ne? Und dieses Harz und die kleinen Kiesel und so. Und wenn man das auch die ersten Male spielt und dann weiß, ach, jetzt ist hier die Mausefrau mit dem Mausemann und so, ist einfach super cool, ja, das stimmt.
Ja, oder überleg mal, die Karte Universität, ne? Dann siehst du eine schöne Universität mit einer Statue davor. Und der Doktor, der in der Universität einziehen kann, ist auf der Karte schon so klein eingezeichnet. Man sieht ihn schon. Hm. Ne? Und das finde ich halt auch so super. Oder die Gebäude, die du baust, ist ja immer links dieser Baum. Und da hängen dann die Beeren oder der Harz dran. Oder es liegen ein paar Steine. Also es sind auch so liebevolle Gimmicks eingebaut, die das Ganze ja thematisch auch unfassbar schön und greifbar machen. Das ist einfach bei Everdell sehr, sehr liebevoll und ja, ist einfach ein schönes Spiel und was natürlich auch eine gewisse Herausforderung hat. Ja,
ja, das auf jeden Fall, das kann ganz schön fies sein.
Ja, lieber Christian, 1 Stunde und 1 Minute ist jetzt ungefähr rum. Fand ich super kurzweilig. Diese 10 Fragen haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Wie fandst du es?
Ich fand's auch gut. Wir müssen unbedingt The Great Wall spielen. Einiges über uns rausgefunden. Nee, hat echt viel Spaß gemacht. Und ja, 1 Stunde, als hätten wir es geplant.
Ja, perfekt. Damit, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiedet sich Christian und Markus von Brett und Pat. Wir haben heute den Bibeltalk gehostet und freuen uns natürlich, wenn ihr weiter das Bibelnetzwerk unterstützt, auch auf Discord oder auf unserer Homepage. Und Christian und ich freuen uns natürlich persönlich, wenn ihr ab und zu bei Brett und Pat vorbeischaut und ein paar Kommentare hinterlasst. Bleibt munter und fröhlich und spielt weiter. Christian, Deine letzten Worte?
Ja, bleibt verspielt und habt ein schönes Jahr 2024 mit wunderbaren Brettspielerlebnissen.
Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.